Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Kurz vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich fragen wir in Marseille, wie die Stimmung dort ist und ob es überhaupt eine jüdische Meinung zu den Wahlen gibt und hören danach, wie ein orthodoxer Rabbiner von seiner Loslösung aus einer ultraorthodoxen Gemeinde in New York berichtet, wie er hierher gekommen ist und was er an Deutschland schätzt. Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Übermorgen wird in Frankreich gewählt. Sollte sich keine klare Mehrheit abzeichnen, dann wird in 2 Wochen eine Stichwahl folgen. Auch in diesem Jahr ist in Frankreich die nationalistische Rechte um Marine Le Pen stark. Hinzu kommt noch Éric Zemmour, ein weiterer Kandidat des extrem rechten Spektrums, der sich offen rassistisch zeigt. Wieder einmal gilt die französische Präsidentschaftswahl also als Schicksalswahl oder zumindest als wegweisend. Daher fragen wir, wie eigentlich französische Jüdinnen und Juden auf diese Wahl blicken. Immerhin hat Frankreich in den vergangenen Jahren eine Welle des Terrors überstehen müssen, die oft auch gezielt gegen jüdische Menschen gerichtet war. Kein Wunder also, dass tausende jüdische Familien den gepackten Koffer nahmen und Frankreich den Rücken gekehrt haben. Carsten Dippel und Elisa Heidenreich waren in Marseille und haben sich dort umgehört.
Man muss sie beinahe suchen, die jüdische Straße in Marseille. Eher unscheinbar präsentiert sich die Rue Saint-Souffron, die von einer belebten Hauptstraße mit Tramverkehr abzweigt. Hier ist es recht still an diesem Freitagmittag. Der Schabbat steht vor der Tür, doch noch haben der Friseur, der Supermarkt und die Restaurants geöffnet. Dass all diese Geschäfte koscher sind, erkennt man nur an einem kleinen K in der rechten oberen Ecke über dem Eingang, erklärt Emmanuel Atias.
Bonjour, bien, merci.
Emmanuel Atias kommt ursprünglich aus dem Elsass. In Marseille ist der Vater dreier Kinder so etwas wie die gute Seele der jüdischen Gemeinde. Hier in der Rue Saint-Souffron kennt ihn praktisch jeder. Atias unterrichtet Geschichte an einer jüdischen Schule und manchmal führt er Interessierte durch das jüdische Viertel. In Marseille gab es schon vor über 2500 Jahren eine jüdische Gemeinde. Die quirlige Hafenstadt im Süden Frankreichs beherbergt heute, nach Tel Aviv, die zweitgrößte jüdische Gemeinde am Mittelmeer. Gut 70.000 bis 80.000 Jüdinnen und Juden leben hier. Das macht fast 9% der Stadtbevölkerung aus. In Europa sind nur die Gemeinden in Paris, London und Budapest größer. Atias trägt Kippa. Darüber hat er jedoch ein hellblaues Basecap gezogen. Die jüdischen Einrichtungen, erzählt er, seien mit Ausnahme der großen Synagoge nur an den hohen Feiertagen besonders geschützt.
In Marseille gab es immer eine Koexistenz, aber es gab auch eine Form des Misstrauens, stillschweigend. Man redet nicht darüber, aber man weiß um die Gefahr, die immer präsent ist. Man ignoriert das nicht, auch wenn man vermeidet, Großworte darüber zu verlieren.
In den vergangenen Jahren ist die Gefahr für jüdische Menschen in Frankreich real geworden. Vor 10 Jahren wurden in Toulouse vor einer jüdischen Schule auf offener Straße ein Rabbiner und 3 Kinder erschossen. Im Januar 2015 wurde parallel zum Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo ein koscherer Supermarkt in Paris angegriffen. 4 Menschen starben. Vor 4 Jahren, im März 2018, wurde die Shoah-Überlebende Mireille Knoll in ihrer Pariser Wohnung ermordet. Eine Tat, die Frankreich erschüttert hat. Die Täter hatten in all diesen Fällen einen islamistischen Hintergrund. Für die meisten französischen Jüdinnen und Juden geht das Leben trotz dieser Gefahr weiter. So auch im Les Saveurs du Falafel, einem kleinen Falafel-Imbiss im 6. Arrondissement. Caroline und Chaim Ben-Sadoun halten ihn am Laufen. Chaims Falafel sind sehr beliebt in der Gegend. Er hat schon als 9-Jähriger in Israel Falafel verkauft. Das Ehepaar Cohen kommt regelmäßig ins Bistro. Sie sind beide schon in Rente und zurückhaltend, wenn es um ihr Jüdischsein geht.
Wir haben unsere Enkelkinder an jüdischen Schulen angemeldet, obwohl das absolut nicht unsere Einstellung ist. Absolut nicht. Aber leider sind wir gezwungen, so zu handeln.
Auch Caroline Ben-Sadoun, die Inhaberin des Bistros, sorgt sich um ihre Kinder.
Wir bezahlen sehr viel Geld. Unsere Kinder gehen alle 3 auf private jüdische Einrichtungen, Kita und Schule. Das kostet allein 850 € im Monat.
Die rechtsextreme Partei Rassemblement National von Marine Le Pen mobilisiere gegen Menschen muslimischen Glaubens und sei daher bei einigen jüdischen Menschen beliebt, sagt Madame Cohen. So recht trauen sie und ihr Mann allerdings keiner Partei zu, wirksam vor Antisemitismus zu schützen.
Keine Partei kann uns, den Juden, helfen. Es geht nicht um Antisemitismus. Das interessiert nicht groß. Man erwähnt es mal, man spricht darüber. Aber nein, keine Partei wird irgendetwas für uns tun können. Keine einzige.
Im gleißenden Mittagslicht des Innenhofs der großen Synagoge stehen auf kleinen Marmorplatten hunderte Namen ermordeter Jüdinnen und Juden. Die Memoir de Shoah. Viele Juden sorgen sich um ihre Zukunft in Frankreich, sagt Atias. Und er meint nicht nur wegen des wachsenden Salafismus im Land oder dem Erstarken der extremen Rechten. Man müsse auch auf die extreme Linke schauen, auf La France Insoumise des Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon.
Die extreme Linke hier in Frankreich hängt Verschwörungstheorien an. Sie ist sehr antizionistisch eingestellt und betrachtet Juden durch die katholische Brille des Mittelalters.
Jean-Luc Mélenchon benutze eine äußerst gewalttätige Sprache gegenüber der jüdischen Gemeinschaft, erklärt Emmanuel Atias. Das wecke gezielt antijüdische Bilder.
Er hat kein Problem damit, die Regierungspolitik Israels den hier lebenden Juden zuzuschreiben. Auf genau dieselbe Art und Weise versucht die extreme Rechte glaubhaft zu machen, dass es so eine Art Wodjuif gäbe, dass französische Juden alle nur für eine Partei stimmen würden. Das amüsiert uns, weil wir uns in den Synagogen leidenschaftlich über Politik streiten. Es gibt große Gegensätze zwischen denen, die links wählen, und denen, die rechts wählen.
Die Stimmung in der Hafenstadt Marseille, die mit ihrem Flair, dem Klima, ihrer mediterranen Gelassenheit, Städten wie Tel Aviv oder Algier näher ist als Paris oder Straßburg, sei dennoch anders. Viele Einwanderer der älteren Generation aus dem Maghreb erinnerten sich noch ihrer jüdischen Nachbarn. Die Entfremdung der Jüngeren nehme allerdings auf beiden Seiten zu. Sorge macht Atias die wachsende Radikalisierung unter jungen Muslimen. Das sieht auch Nathan Peres so. Er ist vor 6 Jahren nach Marseille gekommen.
Wenn ich mit Menschen spreche, die noch aus Algerien oder Marokko oder Tunesien hier eingewandert sind, die ältere Generation, die haben noch mehr ein Interesse an interkulturellen Austausch, weil sie selber noch mit Muslimen, Christen etc. aufgewachsen sind.
Die nachkommende Generation sei traditioneller geworden, so Peres, der an der Université Aix-Marseille Nahoststudien unterrichtet. Die sephardisch geprägte jüdische Gemeinschaft in Marseille erlebt er als sehr traditionell. Dennoch fehle ihm etwas.
Es ist sehr leicht, koscher zu essen. Es gibt überall koschere Cafés, es gibt koschere Supermärkte. Also was das traditionell jüdische Leben anbetrifft, ist es natürlich ein Traum, hier zu leben. Was jetzt das kulturelle Leben betrifft, gibt es fast nichts.
Es sei ein sehr nach innen gewandtes, zurückgezogenes.
Es gibt eine Rückkehr zur Religiosität. Jetzt kein Extremismus, das sicher nicht. Aber die Prioritäten sind traditionelle Familien- und religiös orientierte Werte.
Innerhalb von 20 Jahren sei die jüdische Gemeinschaft in Frankreich von gut 600.000 auf 480.000 Gemeindemitglieder zurückgegangen, so schätzt Emmanuel Atias. In Frankreich sind die viel zitierten gepackten Koffer bereits real. Israel, die USA oder die französischsprachige Provinz Quebec in Kanada, aber auch die Schweiz sind begehrte Ziele. Zurück im Falafel-Imbiss von Caroline Benzadou. Sie lehnt am Türrahmen ihres Restaurants und nippt an einer Cola-Dose. Motorräder rasen vorbei, der Ventilator im heißen Imbiss dreht sich pausenlos.
Ich fühle mich nicht wohl. Ich meine, ich bin in Marseille geboren, aber ich kann meine Religion nicht so praktizieren, wie ich eigentlich will. Ich fühle mich gestört. Wenn ich Lust habe, eine Kette mit Davidstern zu tragen, werde ich damit nicht überall hingehen. Mein Mann wird mir sagen, wenn du in die Stadt gehst, trage sie nicht. Mein Mann trägt seine Kippa unter einer Kaskette.
Das Bistro laufe eigentlich bestens, sagt Caroline Benzadoun. Die Pläne der Benzadouns für einen Neuanfang in Israel stehen dennoch. Caroline will jetzt Hebräisch lernen und mit ihrer Familie Frankreich noch in diesem Jahr den Rücken kehren. Caroline und Chaim Benzadoun haben sich entschieden. Madame Cohen sagt, sie sei zu alt zum Auswandern. Emmanuel Atias fühlt sich wohl in Marseille. Wer sich mit Jüdinnen und Juden in Marseille unterhält, spürt, wie fragil die Stimmung ist. Wie auch immer die Wahl am Sonntag ausgeht, die Ängste und Sorgen, die viele zur Auswanderung bewegen, werden so schnell nicht verschwinden.
Vor 10 Jahren hat Deborah Feldman in ihrer Autobiografie unorthodox beschrieben, wie sie in der New Yorker Gemeinschaft der Satmarer Chassiden aufwuchs und dort ausstieg. Es folgte eine Übersetzung, großes Aufsehen und eine Netflix-Miniserie. Wir haben im Deutschlandfunk Kultur darüber berichtet. Jetzt schildert ein Mann aus derselben ultraorthodoxen Gemeinschaft seine Geschichte, Akiva Weingarten. Er wurde 1984 im US-Bundesstaat New York geboren und sein Werdegang stand bereits damals fest. Tora studieren, früh heiraten, Rabbiner und Vater vieler Kinder werden und sich der Gemeinschaft fügen. Doch es kommt anders. Heute lebt Akiva Weingarten in Dresden. Er hat eine Yeshiva für Aussteiger aus der Ultraorthodoxie und eine neue jüdische Kultusgemeinde gegründet. Außerdem ist er Rabbiner der liberalen Gemeinde in Basel. In seinem gerade erschienenen Buch Ultraorthodox – Mein Weg beschreibt er seinen Werdegang. Stefanie Oswald hat es gelesen und mit Akiva Weingarten gesprochen.
Freitagvormittag. Rabbiner Akiva Weingarten sitzt in blau gestreiftem Sweatshirt und mit Kippa vor seinem Computer und zündet sich eine Zigarette an. Dann spricht er über sein gerade erschienenes Buch Ultraorthodox, mein Weg.
Ich glaube, es gibt 2 Hauptgruppen, die sich für sowas interessieren könnten. Erstmal die gesamte Bevölkerung, die über ultraorthodoxe Leben erfahren möchten und wollen oft eine First-Hand-Erfahrung lesen können. Und natürlich auch Leute, die ausgestiegen sind und Schwierigkeiten haben, damit sie sehen, dass sie nicht alleine sind und dass die Schwierigkeiten sind einfach ganz normal und das gehört dazu.
Akiva Weingarten ist selbst ausgestiegen, im September 2014, wenige Monate vor seinem 30. Geburtstag. Geboren wurde er als Satmarer Chassid in eine ultraorthodoxe jüdische Gemeinschaft, die sich 1946 in den USA um den ursprünglich aus dem rumänischen Satumare stammenden Rabbiner Joel Teitelbaum bildete. Er lehnte eine Anpassung jüdischen Lebens an die Moderne ab. Die Shoah deutete Teitelbaum als Strafe Gottes für eine Abkehr von Jüdinnen und Juden von den Gesetzen der Tora. Umso strenger achtet die Gemeinschaft bis heute auf die Einhaltung der Geh- und Verbote, die ein streng religiöses Leben durchorganisieren.
Ich glaube, dass es sehr selten ist, dass man einen Blick reinkriegt zu einer Gesellschaft, was im 18. Jahrhundert lebt. Das ist faszinierend. Aber generell, wie es im tagtäglichen Leben aussieht, das bekommt ganz normaler westlicher Mensch nicht mit normalerweise.
Bis heute kapselt sich die Gemeinschaft von der Außenwelt ab. Nur wer sich den Regeln der Gemeinschaft unterwirft, gilt in Anführungsstrichen als richtiger Jude.
Judentum war für uns immer nur eine sehr bestimmte Art von Judentum, was wir leben dürften. Gott, Religion, Judentum, das war alles eins.
So wuchs ich in einer Welt auf, in der es für alles, und ich meine wirklich alles, eine Regel gab, die eingehalten werden musste. Wenn ich morgens aus dem Haus gehen wollte und mir die Schuhe anzog, dann hatte ich als erstes meinen rechten Schuh und dann meinen linken anzuziehen. Im Hintergrund dieser Regel steht die Vorstellung, dass die rechte Seite der linken vorzuziehen ist.
Weingarten hat sich in den ersten Jahren seines Lebens in dieses bis ins kleinste geregelte Leben gefügt. Wie vorgesehen besucht er schon als 3-Jähriger eine Schule und beginnt die Tora zu studieren. Doch der Junge ist wach und will zunehmend eigenständig denken. Mit der Pubertät entstehen erste Zweifel.
Warum war so vieles verboten? Warum war selbst das Denken verboten? Wie konnte es sein, dass so vieles in mir war, das offensichtlich zur Sünde drängte und dem ich wie ausgeliefert schien? Hatte Gott uns wirklich so gemacht, dass wir gar nicht anders konnten, als in die Irre zu gehen? Oder war es der Teufel, der sich in meinen Kopf schlich und mich verführte?
Schonungslos offen und gelegentlich selbstironisch berichtet Weingarten von seinen unerfüllten sexuellen Fantasien, die in krassem Widerspruch stehen zu den religiösen Regeln der Gemeinschaft. Er schreibt von seiner ersten Erfahrung mit einer Frau, einer Prostituierten in Atlantic City. Und er schildert seine Jahre in Bnei Brak, einer ultraorthodoxen Stadt bei Tel Aviv, wo bald die Ehe mit seiner Frau Yalda angebahnt wird. Weingarten beschreibt die Schwierigkeiten in der Hochzeitsnacht, seine Enttäuschung über die Paarbeziehung, die trotz aller Anläufe verkrampft bleibt.
dass Yalda nicht an vielen Dingen interessiert sein würde, dass sie mir keine Gesprächspartnerin auf Augenhöhe sein würde, das hatte ich gewusst. Alle aber, die ich gefragt hatte, hatten mich beruhigt. Das sei nicht schlimm. Eine Frau müsse, ja solle dem Mann gar kein Gegenüber sein. Was mir nun aber nach und nach klar wurde und was mir niemand gesagt hatte, ich hatte ein Kind geheiratet. Ein Kind, das den Körper einer erwachsenen Frau bewohnte. Aber in der Weise, wie es die Welt sah und sich in ihr bewegte, nicht älter war als vielleicht 12 Jahre.
Akiva Weingarten berichtet einfühlsam und respektvoll über seine Erfahrungen. Vieles setzt er in den Kontext religiöser Schriften oder chassidischer Erzählungen. Niemals denunziert oder verurteilt er die Menschen, deren Gemeinschaft er einst angehört hat. So werden seine existenziellen Nöte nachvollziehbar.
Ich war nach der Geburt meines Sohnes glücklich, Vater zu sein. Ich versuchte, mich mit meinem Unglück, Ehemann zu sein, zu arrangieren.
Um die junge Familie zu ernähren, verlässt Akiva Weingarten seine Community. Draußen begegnet er anderen Jüdinnen und Juden, die ihr Judentum nicht abgelegt haben, die koscher leben, den Schabbat und die Feste feiern und zugleich als Frauen und Männer gleichberechtigt in der Öffentlichkeit auftreten. Seine Zweifel und Fragen nehmen Überhand.
Ich verliere meinen Glauben. Ich fühle eine tiefe Trauer und Einsamkeit. Gott, dem ich mich immer so nahe fühlte, er ist verschwunden. Ich werde spirituell obdachlos.
Es folgt eine Zeit des Suchens, schließlich die schwere Entscheidung, seine Frau und die 3 Kinder zu verlassen und nach Deutschland zu gehen. Ausgerechnet nach Deutschland?
Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass Deutschland ein guter Ort sei, aber in Deutschland gibt es viel Interesse generell über Judentum. Und das habe ich auch oft mit unseren Leuten erfahren, wie sie sagen, dass in Deutschland hat sich ihre jüdische Identität sogar verstärkt, weil hier hat es eine Bedeutung, jüdisch zu sein, egal ob man ein jüdisches Leben führen möchte oder nicht.
Deutschland erweist sich für Akiva Weingarten als Katalysator. Das Kapitel seiner Ankunft in Berlin überschreibt er im Buch mit Phönix, in Anspielung auf den mythologischen Vogel, der sich aus seiner eigenen Asche erhebt. Denn hierzulande findet er wieder zum jüdischen Glauben und damit zu seiner Identität zurück. Er studiert schließlich jüdische Studien und lässt sich zum liberalen Rabbiner ausbilden. Heute nennt er sich liberal-chassidisch. Traditionelle Texte, Gebete, Riten, Feste gehören für ihn zum Judentum, aber sie stehen allen Jüdinnen und Juden gleich welcher Orientierung offen.
Die Regeln sind da, uns zu dienen, nicht umgekehrt. Wir sind nicht da, die Regeln zu dienen. Das glaube ich etwas generell über Religion. Wir sollen nicht von Regeln oder von Religion versklavt sein, sondern wir sollen daraus etwas lernen. Und manchmal haben die weise Lehrer was Gutes geschrieben und manchmal nicht. Und das ist auch okay. Die waren auch Menschen, die hatten Ideen. Die Ideen sind alle jüdische Ideen. Wir sollen nachlesen und schauen, was zu unserem 21. Jahrhundert in westlicher Gesellschaft noch passt.
Akiva Weingarten ist sicher, dass Aussteigerinnen und Aussteiger aus der Ultraorthodoxie wie er selbst das jüdische Leben in Deutschland sehr bereichern können, weil sie eine starke jüdische Identität haben und viel Wissen über Judentum mitbringen. Und es kommen immer mehr. Seine Yeshiva für ultraorthodoxe Aussteiger in Dresden hat eine lange Warteliste, sagt der Rabbiner, und dann spricht er von neuen Plänen, für die er derzeit Spenden sammelt. Er will in Dresden einen koscheren Supermarkt einrichten, ein koscheres Restaurant und ein Begegnungszentrum.
Das Buch von Akiva Weingarten, Ultraorthodox mein Weg, ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen. 256 Seiten inklusive einem guten Glossar zu den wichtigsten jüdischen Begriffen kostet glatt, um nicht zu sagen glatt koscher, 20 Euro. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.